Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für alle, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns dieser Tage natürlich mit nichts anderem als den Playoff-Serien und da spezifisch den Game Ones. In der heutigen Folge sprechen wir über das erste Spiel zwischen den Boston Celtics und den Miami Heat und zwischen den LA Clippers und Dallas Mavericks. Kawhi Leonard konnte nicht mitspielen, der kann aktuell noch nicht mal mit Kontakt trainieren. Das heißt, der ist noch relativ weit weg davon, ein Playoff-Spiel zu absolvieren. Das ist sehr schade. Trotzdem konnten die Clippers Homecourt verteidigen und Spiel 1 zu Hause sehr klar gewinnen. Am Ende 109 zu 97. Das sieht ein bisschen spannender aus, als es im Endeffekt war. Es war eigentlich über weite Strecken ein waschechter Blowout. Gerade zur Halbzeit haben die Clippers schon 56 zu 30 geführt, also hatten fast doppelt so viele Punkte, hatten in erster Linie auch nur 30 Punkte zugelassen. Was da falsch lief und wieso die Mavs, die für dieses Spiel dann der Favorit waren, auch wenn sie auswärts waren, eben weil Kawhi nicht mitgespielt hat, was da falsch gelaufen ist und was die Mavs auch besser machen können in der restlichen Serie, das besprechen wir gleich im Detail. Dann sprechen wir noch über Celtics Heat natürlich. Das Spiel haben die Celtics auch sehr deutlich gewonnen, am Ende mit 20, haben auch teilweise mit über 30 Punkten geführt. Bei den Heat fehlt natürlich mit Jimmy Butler auch ihr Star und Zentralgestirn der Offense. Also auch hier die Celtics hochfavorisiert vor diesem Spiel und wurden diesem Status auch gerecht. Interessant waren beide Games. Auf jeden Fall trotzdem, auch wenn die Spannung ein bisschen gefehlt hat, gerade bei unserem Live-Kommentar auf Playback, waren auch über 150, ich glaube teilweise bis zu 180 Leute live am Start. Vielen Dank an alle, die live zugeschaut haben. Hat mir wieder Spaß gemacht. Torben war dann auch noch spontan dabei bei Clippers Mavs, also alle drei jeden Tag NBA-Hosts dann vereint als Playback-Kommentatoren. War nice. Ich habe hier dabei einen von beiden. Torben ist schon schlafen gegangen. Luca Cella ist am Start. Was geht?
Hey Jonathan, ja, du hast schon gesagt, es waren leider nicht die spannendsten Spiele, aber man kann ja, denke ich, bei beiden Partien einiges mitnehmen und ich habe auch schon Bock auf die nächsten Partien, um einfach zu sehen, wie reagieren die Teams, gerade die Mavs, was für Adjustments wird der Coaching-Staff vornehmen.
Ja, vor allem im zweiten Viertel sah die Mavs-Offense echt mies aus. 8 Punkte im zweiten Viertel für Dallas. Klar, sie haben ein paar offene Dreier nicht getroffen, das muss nicht in jedem Spiel so sein, aber du hast vorhin während dem Livestream gesagt, das sieht nach Regular-Season-Basketball aus. Mhm. Es war wenig gute Vorbereitung von Seiten der Mavs zu erkennen, ganz im Gegensatz zu den LA Clippers. Was würdest du sagen, woran lag's? Wieso haben die Clippers heute die Mavs an beiden Enden des Feldes über weite Strecken so dominieren können?
Ja, also erstmal kurz zur Offense. Klar, da waren jetzt die gute Quote von jenseits der Dreierlinie natürlich auch irgendwo entscheidend. Das werden wir gleich besprechen. Erstmal würde ich gerne bei der Defense der Clippers anfangen. Da hat man schon in den ersten paar Possessions gesehen, dass sich Ty Lue vorbereitet hat auf diese Partie. Wir haben, ich glaube, als erstes Subats am Level vom Screen gesehen gegen Luca. Dann im nächsten Angriff in Drop. Dann haben sie geswitcht. Dann haben sie ein bisschen Zone gezeigt. Also man wollte, glaube ich, die Mavs einfach ja so ein bisschen arbeiten lassen in der Offense. Vor allem das verarbeiten lassen, was da gerade passiert in der Defense. Man wollte es ihnen so schwer wie möglich machen. Ich finde, das haben sie auch gut gemacht. Insgesamt haben die Mavs dann viel Drop gesehen. Also gerade Luka Doncic wurde dann oft in den Drop verteidigt von Subats. Nicht immer. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das war für mich auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass man eben verschiedene Looks der Mavs Offense zeigt. Und in der Drop-Defense haben sie es einfach ja perfekt gemacht. Man hat einfach dafür gesorgt, dass man als Defense bestimmt, welche Würfe die Mavs bekommen, von wo sie die Würfe bekommen und teilweise auch welche Spieler die Würfe bekommen. Ich würde das gerne ein bisschen ausführen in der Drop-Defense, was sie da genau gemacht haben. Ich habe gerade eben schon die Quote angesprochen, der Clippers in der Offense, 50% Dreierquote. Bei den Mavs ist hingegen gar nichts gefallen. Die sind am Ende mit 10 von 33 rausgegangen, also 30% von der Dreierlinie. Und dass die Mavs jetzt nicht die allerbesten Shooter haben, das war ja über die gesamte Saison immer wieder Thema. Das ist jetzt keine Riesenüberraschung, dass die Rollenspieler halt nicht komplett heiß gelaufen sind, weil ein PJ Washington, ein Dante Exum, ein Maxi Kleber, das sind halt keine High-Volume-Shooter. Und durch die Drop-Defense konnten die Clippers zum einen sehr gut die Lobs wegnehmen von Doncic zu seinem Big, weil sie immer den Low-Tag gebracht haben also den Spieler in der Weakside-Ecke dann verlassen, um zu helfen beim Big, der zum Korb rollt. Und ich glaube, wir hatten wir einen erfolgreichen Alley-oop heute von den Mavs? Ich kann mich gerade spontan an keinen erinnern. Dreiern an. Glaube ich. Ein, ja.
Ja.
Und normalerweise haben die Mavs halt immer ein paar Alley-Oops oder ein paar Durchstecker zumindest zu den Bigs. Und die Würfe hat man weggenommen. Luka Doncic hat von hinten sehr viel Druck gespürt in der Drop-Defense vom Screen-Navigator, vom On-Ball-Verteidiger gegen ihn. Der hat ihn dann halt im Prinzip auch Richtung Short-Mid-Range forciert. Und von dort mussten die Mavs halt sehr viele Würfe nehmen. Auch von da kann Luka Doncic dich killen. Die Mavs haben insgesamt 27% ihrer Abschlüsse aus dieser Zone genommen, haben davon aber nur 41% getroffen. Und ja, generell ist es natürlich ein Wurf im Vergleich zu Alley-Oops, also Dunks und Eckendreiern, sind das Würfe, die du halt dann vergleichsweise gerne abgibst. Und dazu eben, wenn Luka die Kickouts gespielt hat zu den Shootern, dann sind die Würfe halt nicht gefallen. Und das kann auch mal anders laufen. Aber wie gesagt, das sind halt nicht Elite-Shooter, die Mavs da draußen haben. Und deswegen hat mir der Gameplan der Clippers, vor allem gegen Luka Doncic und das, was man abgegeben hat, richtig gut gefallen.
Ja, das war auf jeden Fall stark. Die Dreier könnten natürlich besser fallen. Das war halt schon eine große Diskrepanz. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Clippers mit 50% Dreierquote, das werden sie nicht über die Serie aufrechterhalten können, haben auch 8 Dreier mehr getroffen. 8 mal 3 sind 24 Punkte. Das ist natürlich ein Riesenswing, gerade in einem Game, dass die Clippers letztendlich nur mit 12 dann noch gewinnen konnten. Und gerade wenn man sich halt anschaut, die Spieler, die die Defense ganz gerne eher offen stehen lässt und dann schaut, ja, könnt ihr das bestrafen? Irgendwas muss man abgeben als NBA-Defense, weil man muss immer helfen, gerade gegen Stars wie Luka Doncic und Kyrie Irving. Die kann niemand One-on-One oder Two-on-Two im Two-Man-Game verteidigen. Das ist klar. Das heißt, irgendwer wird offen sein und heute waren diese Irgendwers eben PJ Washington, Derrick Jones Jr., Maxi Kleber und Dante Exum, die du gerade alle schon genannt hast. Und die haben halt zusammen 2 von am Ende 12 getroffen. 2 von 12 Dreier. Das ist natürlich eine katastrophale Quote. Und die Clippers, es ist jetzt nicht so, dass sie nicht auch derartige Spieler haben mit Amir Coffey, Terrence Mann und Russell Westbrook zum Beispiel. Die haben ihre offenen Spot-Up-Dreier aber heute dann sehr gut getroffen. Also Terrence Mann alle 3, Amir Coffey 2 von 4 und Westbrook auch 2 von 4. Das gibt summa summarum 7 von 11. Also ich glaube, beide Quoten sind nicht repräsentativ dafür, was wir im Schnitt von diesen Spielern erwarten können. Aber trotzdem, der Gameplan war sehr stark in der Defense von Ty Lue für seine Clippers. Ich mag es ja grundsätzlich, wenn man in der Defense in Possessions, du hast ja gerade schon gesagt, das war so innerhalb der ersten Hälfte vom ersten Viertel oder sowas, haben wir all diese defensiven Coverages schon gesehen. Wenn man da einfach von Angriff zu Angriff des Gegners verschiedene Sachen denen zeigt, damit die sich nicht so wirklich drauf einstellen können, nicht einen Rhythmus finden können, gerade in Spieler wie Luka Doncic, du kannst nicht jedes Mal dasselbe in der Defense machen. Es gibt sowieso kein perfektes Scheme gegen ihn. Du hast ja schon im Pod oft gesagt, lobend über Doncic, dass der einfach jede defensive Coverage, jedes Scheme auseinandernehmen kann in den Playoffs. Und gerade wenn du ihm immer dasselbe zeigst, jedes Mal Switch zum Beispiel, ja gut, dann holt er sich wahrscheinlich jedes Mal Ivica Zubac ran und geht entweder zum Korb oder nagelt einen Stepback über ihn rein. Ich meine, so eine Szene haben wir heute auch wieder gesehen, aber unterm Strich hatten die Mavs halt wirklich damit zu kämpfen, mussten arbeiten und dazu dann noch ein bisschen Pech beim Shotmaking der Rollenspieler. Auch Luka Doncic hat jetzt nicht das beste offensive Spiel gezeigt, wenn wir mal ehrlich sind. Der hat 33 Punkte aus 30 Shooting Possessions gemacht. Das ist noch okay. 6 Assists auf 4 Turnovers. Also kein Sahne-Game von ihm. Nur 4 seiner 12 Dreier getroffen. Das kann er natürlich auch besser. 7 von 14 Zweier. Und dann wird es einfach schwierig, effizient genug zu scoren. Also in der Half-Court-Offense, da waren die Mavs ja in der ersten Halbzeit lange auf Orlando Magic-Niveau. Offensiv-Rating von ungefähr 60 oder so im Half-Court. Bis zum Ende des Spiels ist es jetzt auf 88 hochgeklettert. Das ist immer noch nur das 21. Perzentil. Also immer noch mies. Aber halt nur noch mies und nicht bodenlos. Und insgesamt war die Offense der Mavs auf dem 106er Offensivrating am Ende. Das ist das 22. Percentile, natürlich weit, weit, weit unter dem, was wir im Schnitt von den Mavs gewohnt sind und auch in den Playoffs erwarten würden. Und es war halt eine Mischung aus der Defense der Clippers und dem Shotmaking, auch dem Decision-Making der Dallas Mavericks heute, würde ich sagen. Also 1-0 für Tyronn Lue gegen Jason Kidd hier im Coaching-Matchup, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe noch ein paar Sachen zur Mavs Offense. Und zwar zum einen fand ich es interessant, dass man Kyrie Irving aggressiver verteidigt hat als Luka Doncic im Pick-and-Roll. Meistens, du hast gerade eben auch nochmal gesagt, es war nicht immer die gleiche Coverage. Das ist auch völlig richtig, finde ich auch sehr gut. Gegen Kyrie war man oft so am Level vom Screen. Und dann noch eine andere Sache, und zwar die Clippers haben auch hin und wieder geswitcht, und bei den Switches sind die Mavs dann oft ja, in irgendwelche Isolations dann gegangen, um diese Switches zu attackieren. Und auch hier war es einfach ein Problem, dass die Clippers wussten, okay, ein Maxi Kleber, der will überhaupt nicht werfen. Ein Dante Exum, der will nicht werfen. Ein PJ Washington ist ein wackeliger Shooter. Und dann konnte man eben die Zone dicht machen, war in den Gaps. Luca oder Kyrie haben One-on-One gespielt, hatten dafür aber relativ wenig Platz und konnten das halt nicht bestrafen, dass die Clippers dann halt geholfen haben, die Driving Lanes zugemacht haben, weil die Würfe nicht gefallen sind. Jetzt kann man einfach sagen, ja, Pech gehabt. Ja, irgendwo ist es auch ein bisschen Pech. Irgendwo ist es, wie Torben es vorhin genannt hat, auch einfach ein strukturelles Problem. Teambuilding bei den Mavs, dass man halt nicht die besten Shooter oder keine guten Shooter einfach neben Kyrie und Luca hat. Und dann auch heute von Jason Kidd hätte ich mir da auch ja, viel mehr gewünscht. Also an Adjustments dann in-game. Und zwar zum Beispiel einfach mal Cuts laufen. Wenn du eine Isolation spielst und du siehst, okay, da helfen alle in den Gaps, lass einfach jemanden durchcutten, dann muss die Defense darauf reagieren. Dadurch kreierst du einfach dann mehr Platz für die Drives. Und das ist jetzt keine Garantie, dass dann alles super läuft in der Offense, aber du machst es dann halt Luca und Kyrie einfacher, weil sie mehr Platz haben und die Defense muss ein bisschen mehr arbeiten, hat schwerer. Und ja, das fand ich teilweise wirklich erschreckend schwach, wie die Mavs in der Offense aussahen, insbesondere in Halbzeit 1.
Ja, in der zweiten Halbzeit, also im dritten Viertel alleine, haben die Mavs, glaube ich, mehr Punkte gemacht als in der ersten Halbzeit. Ja, 34, nachdem sie 30 in der ersten Halbzeit gemacht hatten. Das Viertel haben sie dann auch gewonnen, das vierte Viertel auch. Also die zweite Halbzeit haben die Mavs 67 Punkte gemacht nach 30 in der ersten Halbzeit. Also da lief es dann schon ein bisschen besser, da haben sie dann auch ein paar Dreier getroffen. Und sie haben auch mehr gepusht, haben am Ende 18 Fastbreak-Punkte gehabt, die Clippers nur 5. Kyrie Irving vor allem war im dritten Viertel ziemlich gut unterwegs, hat ein paar Floater reingehauen, Pull-Up-Jumper und so, gutes Shotmaking gezeigt. Also das, gerade wenn sie im Halbfeld, und man würde eigentlich sonst nicht denken, dass sie im Halbfeld, ich meine, das Team hat Luka Doncic und Kyrie Irving, dass sie da so massive Probleme haben gegen egal welche Defense, aber wenn es halt so ist, dann ist es ja auch durchaus ein probates Mittel, mal ein bisschen zu pushen in Transition. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Machst du dir jetzt Sorgen um die Offense der Mavs für die restliche Serie oder glaubst du, da gibt's die Adjustments, wir haben sie ja gerade schon angesprochen, und die werden dann auch umgesetzt und die Würfe werden auch wieder fallen und dann passt schon?
Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, das sind alles Dinge, die man in den Griff bekommen kann. Jetzt in der Pause wird man diese Adjustments hoffentlich tätigen. Also, dass man die Würfe besser treffen muss, das ist klar. Das ist halt so ein bisschen der Faktor, von dem ich Angst habe. Und man wird es auch von den Actions her, vom Spacing her besser machen in der Offense. Da bin ich mir sicher, weil da ist schon noch viel Luft nach oben. Und dann denke ich, sind die Mavs in einer ganz guten Position, wenn sie diese Sachen dann noch umsetzen, die man sich vornimmt. Aber unterm Strich wird es halt vermutlich immer wieder darauf hinauslaufen, dass Spieler, also dass die Rollenspieler, die ich eben schon ein paar Mal genannt habe, ihre Würfe treffen müssen. Und darin habe ich halt jetzt nur sehr begrenztes Vertrauen. Und da muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird. Dann wird die Defense auch sehr wichtig. Auch da konnten die Mavs heute nicht wirklich überzeugen, wenn man sich das gesamte Spiel anguckt. Also es ist, glaube ich, eine spannendere Serie, als ich dachte. Das ist so mein Takeaway nach Spiel 1. Ich habe die Mavs dann irgendwie schon ziemlich deutlich favorisiert nach der Kawhi-Neuigkeit, und so leicht wird es dann wahrscheinlich doch nicht für die Mavs.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also Tyronn Lue hat ja auch wieder gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Coach ist. Die Adjustments von Kidd müssen jetzt kommen. Vor 2 Jahren während des Playoff Runs in die Western Conference Finals hat das gezeigt, dass er das auch machen kann. Gerade auch in der Defense, über die wir jetzt noch sprechen müssen. Also ich verstehe nicht ganz, wieso man jetzt heute wieder zugelassen hat, dass Luka Doncic ständig in irgendwelche Actions involviert wird, wo er dann überfordert ist oder nicht fokussiert genug ist oder die falsche Entscheidung trifft. Wenn das vor 2 Jahren halt auch schon ein Problem war, in der Serie gegen die Suns in der zweiten Runde kam dann das Adjustment, ich glaube in Spiel 3 oder ab Spiel 3, dass man einfach konsequent Luka aus den Mismatches rausgeswitcht hat, also gepreswitcht hat oder scram-switched hat, und das wurde jetzt heute wieder gar nicht gemacht aus irgendeinem Grund, und die Clippers haben davon auch profitiert. Interessanterweise war dann das In-Game-Adjustment defensiv, ich weiß nicht, ob das Kidds Idee war oder ob Luka Doncic da selber Bock drauf hatte, dass Doncic dann James Harden am Point of Attack verteidigt hat. Da war er dann auch ziemlich motiviert, teilweise ein bisschen übermotiviert und ungestüm, aber fand ich eine interessante Entscheidung. Was hast du noch defensiv gesehen von den Mavs, was auf jeden Fall besser werden muss?
Also in Halbzeit 1 hat es einfach nicht funktioniert, wie sie es versucht haben, die Clippers zu verteidigen. Und da jetzt über alles, was wir jetzt reden bezüglich der Mavs Defense, so klar, Terrence Mann hat die Würfe getroffen, Amir Coffey hat die Würfe getroffen. Wenn die nicht fallen, dann sieht es auch anders aus, aber sie haben die Würfe heute einfach getroffen. Das war jetzt einfach so. Was haben sie versucht gegen James Harden vor allem? Also in Halbzeit 1 hat man oft gesehen, dass dann ein Big von den Mavs so ein bisschen rüber rotiert ist auf die Strong Side, wo dann der Ballhand, also James Harden, dann stande. Also im Prinzip war das dann ja wie so eine Zone, Zone Up halt, damit man sofort helfen kann, damit es eng ist für die Drives. Und die Clippers haben es halt super gekontert, indem sie einfach dann Zubats sealen lassen haben, Duck-Ins machen lassen haben gegen kleinere Verteidiger. Eine Szene ist mir noch im Kopf, da war Kyrie dann unten, der Lowman. Der war heute sehr, sehr oft der Lowman und das war dann immer gut für die Clippers, wenn Kyrie unten helfen musste. Wenn Zubats dann den Ball fängt gegen Kyrie, dann macht er den halt rein. Im Normalfall war ein sehr gutes Spiel von Zubats. Nicht nur in der Defense hat er mir gut gefallen, sondern gerade auch offensiv mit seinen 20 Punkten hat die meisten davon, wenn mich nicht alles täuscht, in Halbzeit 1 gemacht und da dann eben sehr, sehr oft diese Mismatches bestraft. Und ich finde, dass das dann einfach oft zu leicht war. Dann hatten die Clippers auch immer wieder Cuts, gerade wenn wir wieder diese Zone-Up gesehen haben von den Mavs und diese Cuts wurden dann halt nicht verteidigt. Es gab jetzt nicht 1000 Aktionen von diesen Cuts, aber ey, es ist ein Playoff-Spiel. 2, 3 leichte Cuts, die zu einfachen Punkten führen, das kann in einem knappen Spiel den Unterschied ausmachen. Dann James Harden hat dann oft auch oder hin und wieder Drop-Defense gesehen. Da fand ich, waren die Mavs-Bigs einfach zu oft zu weit von James Harden entfernt. Und es war ein sehr gutes James Harden-Spiel. Der hat einen super Start erwischt, 11 Punkte erzielt im ersten Viertel, hat 3 seiner 3 Dreier verwandelt. Am Ende hat er 28 gehabt und 8 Assists gespielt, war 8 von 17 aus dem Feld insgesamt. Und das sind halt so kleine Breakdowns, die du dir über so eine Serie und auch in so einem Spiel einfach nicht erlauben kannst, weil es halt die Playoffs sind. Und ich finde, die Clippers, die waren gerade zu Beginn der Partie einfach viel fokussierter. Ich finde, die Clippers haben das Spiel total kontrolliert an beiden Enden des Feldes. Und die Mavs auf der anderen Seite, die konnten das Spiel halt nicht wirklich kontrollieren, auch nicht in der Defense. So, die Clippers haben einfach gesehen, was die Mavs-Defense macht, wussten, was sie gerade wegnimmt und wussten aber auch, wo sie jetzt attackieren können, haben das dann immer auch sehr schön umgesetzt. Wie gesagt, im Drop die Dreier genommen, gegen die Switches attackiert und die Mavs haben halt einfach nicht die besten Point-of-Attack-Verteidiger. Ich meine, dass Luka James Harden verteidigen muss, auch wenn er es ganz okay gemacht hat, das ist eigentlich kein gutes Signal. Also wenn das da ein Superstar machen muss, da haben die Mavs einfach relativ wenig Optionen und ja, unterm Strich auch da viel Luft nach oben. Das ist dann vielleicht auch was Positives und alle Mavs-Fans, da bin ich mir sicher, die werden auch viel auf die Quoten heute schieben, werden sagen, ja, wir werden besser treffen, die Clippers werden nicht wieder 50% ihrer Dreier treffen. Das ist wahrscheinlich auch wahr und dann werden wir vermutlich viele knappe Spiele auch in dieser Serie haben.
Ja, wahrscheinlich werden die Mavs-Fans auch darauf hoffen, dass Game 1 Harden halt nur Game 1 Harden ist und dann nicht mehr Game 2, 3, 4, 5, 6, 7 vielleicht. Der war heute stark. 28 Punkte, 8 Assists für James Harden bei guten Quoten. Er hat 6 Dreier getroffen bei 11 Versuchen. Also war auch Teil des starken Shootings der Clippers. Es war zum einen notwendig, dass er die Offense so ein bisschen trägt ohne Kawhi Leonard, auch weil Paul George jetzt nicht den besten Shooting-Tag erwischt hat und es ja auch nicht so ganz seine beste Rolle ist, gerade in den Playoffs die erste Option in der Offense zu sein. Also zumindest was die Creation angeht. Haben auch heute so ein paar Szenen gesehen, wo er sich dann mit Double Teams der Mavs auch schwer getan hat. Paul George wollte auch zweimal unbedingt einen Poster Slam machen, wurde glaube ich einmal geblockt von Daniel Gafford und einmal hatte sich irgendwie verstopft oder wurde auch geblockt, war auf jeden Fall irgendwie in Traffic und es hat beide mal nicht funktioniert. 4 von 12 Dreier für PG, auch nur einmal in der Linie gewesen für 2 Freiwürfe. Insgesamt 22 Punkte aus 21 Shooting Possessions, also noch okay, aber nicht überragend. Und Harden hat 28 Punkte aus 20 Shooting Possessions heute rausgeholt. Wie gesagt, 8 Assists dazu, nur ein Turnover. Das war schon ein ziemliches Sahne-Game von James Harden, Vintage. Ohne, dass es jetzt irgendwie total viel Dribbeln auf der Stelle, heliozentrischer Basketball, wie man es halt aus seinen MVP-Tagen in Houston noch in Erinnerung hat, war. Ja, Zubats am Ende 20 und 15. 4 Offensiv-Rebounds auch dabei. 12 von diesen 20 Punkten waren in der ersten Halbzeit, da hast du recht. Und vor allem im ersten Viertel hat er, glaube ich, sehr schnell 8 Punkte gehabt. Hat gefühlt alles gefinisht, alles getroffen. Ja, und dann hat noch Terrence Mann 13 Punkte. Amir Coffey 6, der für Kawhi Leonard in der Starting 5 war. Das waren seine 2 Dreier. Westbrook auch noch mit einem guten Game von der Bank. Energie reingebracht, wie immer. Konnte die heute auch ganz gut kanalisieren. Auch 2 seiner 4 Dreier getroffen. Wie gesagt, hat teilweise Luka Doncic on-ball verteidigt mit, ja, unterschiedlichen Ergebnissen, sage ich jetzt mal, so richtig gut verteidigen kann. Doncic ja sowieso niemand. Westbrook ist da immerhin engagiert. Also ohne Kawhi fehlt ihnen halt auch der prädestinierte Defender gegen Doncic jetzt mal. Unabhängig davon aber, dass diesmal die gesamte Serie übergetan hätte. Das letzte Mal 2021, als die beiden Teams gegeneinander gespielt haben, da hat er das ja auch erst im 7. entscheidenden Spiel gemacht. Deswegen auch heute verschiedenste Matchups gegen Luka Doncic gesehen. Ja, also die Clippers haben ja alles gemacht aus ihren Möglichkeiten. Gameplan gut ausgeführt. Wir haben ein paar solide und ein paar gute individuelle Performances gesehen. Und auf der anderen Seite halt eben erst mit den angesprochenen Problemen. Auch Derrick Jones Jr. 0 Punkte als Starter, 0 von 4 aus dem Feld. Daniel Gafford hatte nach wenigen Minuten 2 Fouls, konnte heute insgesamt nur 14 Minuten spielen. Der hatte dann zwar keinen Foul Trouble mehr, aber mit ihm auf dem Feld lief es auch nicht so besonders gut. Keinen einzigen Rebound auch in seinen 14 Minuten. Die Mavs sind ohnehin nicht das beste Rebounding-Team. Die Clippers mit 10 Offensiv-Rebounds. Maxi Kleber, hast du vorhin schon angesprochen, wurde ignoriert. Keinen seiner 3 Dreier, die er dann so mehr oder weniger widerwillig noch genommen hat, getroffen. Derek Lively, der war der bessere Big heute, der Rookie, hat ein paar beeindruckende Blocks, aber auch mit ihm lief es nicht so richtig gut auf dem Feld. Josh Green wurde für 9 Minuten noch eingesetzt, aber erst in der zweiten Halbzeit, also das war wahrscheinlich auch nicht der Gameplan, hat in 9 Minuten keinen einzigen Wurf genommen. In den letzten 3 Regular Season Games, wo er nach seiner Verletzung wieder gezockt hat, war er auch ein bisschen von der Rolle, hat schlechte Quoten gehabt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso er jetzt erstmal nicht in der Playoff-Rotation gewesen ist. Ja, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Hast du noch was zum Game oder zu einem der beiden Teams oder bestimmten Spielern?
Ja, eine Sache noch, und zwar die Lineups der Mavs. Am Ende stand dann ja auch Maxi Kleber auf dem Feld und das fand ich schon ein bisschen fragwürdig, die Entscheidung von Kidd. Klar, sie haben jetzt nicht super viele Alternativen und Shooting wird einfach ein Problem sein, weil die Orange diese Würfe gar nicht nehmen. Aber gerade Maxi Kleber, ich finde, der sticht da negativ heraus und ich weiß nicht, ob du Small Ball spielen kannst mit Kleber auf der 5. Dann will ich lieber ein Lively oder ein Gafford auf dem Feld haben, die wenigstens zum Korb rollen können und da finishen können. Und ja, es war heute schwierig, weil das die Clippers gut gemacht haben. Aber Maxi Kleber, der hat teilweise, es tut mir leid, wirklich unspielbar gewirkt in der Offense. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich seine Minuten, seine Rolle entwickeln werden in dieser Serie.
Ja, guter Punkt. Man hat im Prinzip 33 Minuten mit einem traditionellen Big wie Lively oder Gafford gezockt, dann noch eine Minute mit Dwight Powell in der Gabelstamm natürlich. Und die restliche Zeit war dann quasi Small Ball. Und ja, Kleber hat halt leider abgebaut nach den ganzen Verletzungen, bringt ja gar kein vertikales Spacing mehr, was er früher auch noch getan hat. Und mittlerweile hat auch kein horizontales Spacing mehr. Hat so ein bisschen seinen Wurf verloren über die letzten Jahre, wirft weniger, trifft schlechter und defensiv ist halt auch nicht mehr so fit wie noch in seiner Prime. Also man muss, glaube ich, leider einfach festhalten, dass Maxi Kleber Post-Prime ist und dann ist es einfach schwierig. Also gerade die Sache mit dem Wurf halt, stimme ich dir zu. Kurioserweise hat man die Minuten mit ihm auf dem Feld trotzdem gewonnen. Besten Plus-Minus-Wert des gesamten Teams. Also das hat immer noch besser funktioniert als mit den traditionellen Bigs auf dem Feld. Ja, wir müssen vielleicht noch unsere Tipps updaten für diese Serie. Ich hatte auf die Clippers in 7 getippt. Da war allerdings noch überhaupt nicht bekannt, inwiefern Kawhi Leonard ausfallen wird. Der war jetzt neuesten Meldungen zufolge noch nicht mal in der Lage, mit Kontakt zu trainieren. Und damit fängt es ja normalerweise an. Also erstmal wirft man einfach nur so vor sich hin. Dann fängt man an, mit Kontakt zu trainieren. 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3 vielleicht. Dann irgendwann wieder 5-on-5, ganz normal mittrainieren im Training. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kann man auch wieder im Spiel mitspielen. Aber gerade in den Playoffs, wo die Intensität so hoch ist, wo Kawhi Leonard natürlich auch an beiden Enden des Feldes gefragt sein wird, da muss man schon fit sein und da scheint Kawhi Leonard aktuell leider noch sehr weit weg davon zu sein. Deswegen, ich habe für die Brackets, die ich so ausgefüllt habe, am Samstag vor Start der Playoffs dann schon auf die Mavs getippt und zwar in 6 Spielen und das war noch bevor ich wusste, dass Kawhi Leonard garantiert heute nicht spielen wird und eben, wenn er noch nicht mehr trainiert hat, dann wird er auch die nächsten Spiele noch nicht spielen. Ich gehe leider davon aus, dass der frühestens gegen Ende der Serie zurückkehren wird und dann wird er wahrscheinlich auch nicht bei 100% sein, deswegen umso wichtiger, dass die Clippers hier heute nochmal ein Spiel in seiner Abwesenheit gewinnen konnten. Also wenn sie die Serie halt verlängern können, dann ist die Chance halt größer, dass Kawhi Leonard jemand irgendwie eingreifen kann, aber mich würde es mittlerweile wundern, wenn wir hier eine wirklich spannende Serie sehen und wenn die Clippers diese Serie auch gewinnen können. Also ich würde auch nach Spiel 1 jetzt noch bei den Mavs in 6 bleiben.
Ja, ich war ja vor der Serie schon, also vor dem Beginn der Serie, bei Mavs in 6. Jetzt gibt es eine kleine Overreaction von mir nach Spiel 1. Ich passe meinen Tipp an. Die Mavs gewinnen immer noch, aber es wird ein bisschen knapper. Ich sage, die Mavs gewinnen dann erst in Spiel 7.
Oh, ich würde mir so wünschen, wenn wir ein Game 7 hätten in dieser Serie. Aber Ja, ich glaube, das wird ein bisschen zu schwer. Also wie gesagt, allein wenn die Dreier heute ein bisschen anders gefallen wären, dann hätten die Mavs trotz allem gewonnen. Auch wenn der Prozess wahrscheinlich trotzdem nicht so schön gewesen wäre. Und ich traue Kidd schon zu, dass er ein, zwei Adjustments machen kann hier. Und ja, die Clippers werden halt nicht immer 50% ihrer Dreier treffen. Kawhi wird noch ein paar Spiele verpassen. James Harden wird wahrscheinlich nicht in jedem Spiel so gut spielen. Muss ich leider davon ausgehen, bis ich das Gegenteil gesehen habe. Also dafür haben wir einfach schon viel zu große Sample Size von James Harden in den letzten Jahren. Wie das so läuft bei ihm in den Playoffs. Ja, ich weiß auch nicht, ob Zubats 20 und 15 über die Serie auflegen kann. Also da gibt es leider schon aus meiner Sicht viele Faktoren, die eher pro Mavs in den nächsten Spielen sprechen. Aber ich bin gespannt. Wir müssen noch über Celtics Heat sprechen. Das ist keine so spannende Serie leider, weil halt Jimmy Butler natürlich fehlt, wie mittlerweile sicherlich jeder mitbekommen hat. Und ohne ihn sind sie offensiv halt relativ zahnlos. Spoelstra hat sich trotzdem ein paar Sachen einfallen lassen und die Heat haben auch nicht aufgegeben. Also die haben wirklich dagegen gehalten, auch als sie mit 34 Punkten hinten lagen zu Beginn des vierten Viertels, haben sie noch weiter gespielt und nochmal auf 13 Punkte verkürzen können, wenige Minuten vor Schluss. Und ja, wenn der Trend sich weiter gesteigert hätte, hätten wir vielleicht sogar wirklich noch eine echte Crunch-Time gesehen. Das war dann allerdings nicht der Fall. Dafür waren die Celtics heute auch einfach zu gut. Sie haben keinen neuen Rekord bei den Dreiern aufgestellt. Das sah lange Zeit so aus. Die hatten zur Halbzeit schon 30 Dreier genommen und 12 getroffen. Playoff-Rekord waren, zumindest laut einigen Rechercheergebnissen, die bei Playback im Chat gelandet sind, 58 Dreierversuche von den Rockets 2020, also in der Bubble gegen die Thunder, und 25 Treffer, ich weiß gerade aber nicht mehr von welchem Team, also waren da durchaus auf Kurs zu einer historischen Shooting Night. Soweit ist es am Ende nicht gekommen. Sie hatten dann 22 Treffer bei 49 Versuchen, was immerhin 45% ist bei verdammt vielen Versuchen, also das Shooting war heute viel zu gut und das sollte natürlich auch keinen überraschen, weil die Celtics das wahrscheinlich beste Shooting-Team dieser Liga sind. Jason Tatum mit dem ersten Playoff-Triple-Double seiner Karriere mit 23, 10 und 10. Der hat nur 1 von 8 von Downtown heute getroffen, aber ansonsten ziemlich stark unterwegs. Du hast dich dazu verleiten lassen zu sagen, dass Porzingis einer der Top-Performer von allen Game Ones bisher war. Vor allem seine Defense hat dich beeindruckt, oder?
Ja, also wahrscheinlich schon ein Hot-Tag. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, die Frage hat Hassan da gestellt und hat geschrieben, Top-3-Performer, schnell raushauen, 1, 2, 3. Ich habe jetzt nicht lange überlegt und ja, ich habe Porzingis gerade gesehen. Er hat super gespielt, deswegen habe ich ihn genannt mit Anthony Edwards unter anderem. Wahrscheinlich war er jetzt kein Top-3-Performer, aber es war ein sehr gutes Spiel von ihm. Ja. Ich finde, was einfach rausgestochen war, ist, dass Porzingis eine unglaubliche Präsenz am Ring hat. Jetzt auch keine Breaking News, aber es hast du einfach ja, so oft gesehen, dass die Heat gar nicht erst versucht haben, am Ring abzuschließen, trippeln in die Zone, sehen Porzingis, okay, alles klar, wir trippeln wieder raus. Oder wenn sie mal ihn challengen am Ring, dann wurden sie oft geblockt oder contested, sodass der Wurf nicht reinging. Also es gab da relativ wenig leichte Punkte für die Heat in der Zone. Auch ja, wenn sie eine super Quote hatten, sie haben 12 ihrer 13 Versuche direkt am Ring getroffen, aber mir geht es dann mehr darum, dass Porzingis eben viele Würfe wegen ihm gar nicht zustande kamen, weil man gar nicht erst challengen wollte am Ring. Das ist unglaublich wertvoll für eine Defense. Und wenn ich das Spiel mal so runterbrechen müsste, ganz, ganz simpel, dann würde ich einfach sagen, wenn Miami halt nur 33% seiner Dreier trifft und die Celtics eine Quote von 48% haben, dann haben die Heat einfach gar keine Chance. War von Anfang an klar, dass Miami eine Chance hat in einzelnen Spielen, wenn die Celtics sich ein Stück weit selbst schlagen, wenn die Würfe nicht fallen, wenn die Heat heiß sind, wenn die Heat schnell spielen, nicht so viel in die Halbfeld-Offense müssen, und davon war heute eigentlich überhaupt nichts der Fall und deswegen hatten die Heat hier gar keine Chance. Aber ja, die Defense von Porzingis und insgesamt des Celtics fand ich ziemlich beeindruckend, auch wenn die Heat natürlich ohne Jimmy Butler jetzt auch nicht super potent sind in der Offensive, aber ja, die Heat haben sich extrem schwer getan, auch diese Dreier überhaupt erst rauszuspielen, also gute Looks, offene Looks, weil, ja, du hast keine Paint-Touches generiert, du hast die Defense nicht in Rotation gebracht und so ein paar Midis von Bam sind ja auch gefallen, aber die gibt die Celtics-Defense ja auch gerne ab, also gerade wenn Porzingis dann in Drop ist, dann, ja, ist halt Bam mal kurz frei in der Midrange und die darf er dann irgendwie auch nehmen, aber das wird halt nicht reichen, um mit der Top-Top-Celtics-Offense mitzuhalten.
Ja, das ist so, also wir haben ja in der Preview, das war eine Supporter-Folge am Samstagmorgen, noch kurz drüber gesprochen, so was muss denn passieren, damit damit die Heat ein Spiel gewinnen in dieser Serie. Und im Prinzip gibt es da zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sie treffen unfassbar gut ihre Dreier. Und das andere ist, die Celtics schlagen sich selbst, indem sie zu viele Dreier chucken, die sie in dem Spiel dann nicht treffen. Und halt auch nicht versuchen, irgendwie Paint-Touches zu generieren, den Ring zu attackieren. Das haben die Heat heute versucht, wirklich wegzunehmen. Einfache Abschlüsse in der Zone, das ist ihnen auch ganz gut gelungen, wie ich finde. Also die Celtics haben eine ziemlich schlechte Quote auch am Ring gehabt. Ich check sie gerade nochmal. 7 von 16. Ja, das ist echt übel. Also unter 50% am Ring. Das war gut, aber natürlich muss man auch dafür von irgendwem weghelfen. Das heißt, es gab dann halt immer zumindest relativ halboffene Dreier für die Celtics eigentlich in jedem Angriff. Und Typen wie Sam Hauser kam halt rein, kurz in acht Minuten waren es in der ersten Halbzeit. 6 Dreier gelatzt, 4 davon reingeknallt. Bei den Celtics haben heute außer Tatum eigentlich alle ihre Dreier sehr gut getroffen. Es hat auch jeder Spieler, der überhaupt auf dem Spielfeld stand, und dadurch, dass es keine richtige Garbage Time gab, waren es auch nur 8 Spieler. Also es war nur die Celtics Playoff-Rotation und von denen hat jeder mindestens einen Dreier getroffen. Das war halt das, was die Heat abgeben mussten, und damit sie mal ein Spiel gewinnen können, brauchen sie da dann halt ein bisschen Shooting Luck, beziehungsweise die Celtics müssen Shooting Pech haben und halt nicht 45% sind laut Boxscore, was vorhin 48% genannt ist, Clean the Glass, das sind halt Heaves rausgerechnet. Ich glaube, zu Garbage Time hat da dann vielleicht noch am Ende auch noch was gezählt. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das ist heute nicht der Fall gewesen. Also die Heat Defense hat gemacht, was sie konnte. Meistens Man-to-Man übrigens. Zonenverteidigung ist halt gegen die Starter der Celtics gar keine Option eigentlich, weil die sind einfach zu gut, um die Zone sofort auseinanderzunehmen. Gegen die Lineups mit den Bankspielern hat man es da mal ein paar Possessions gesehen, aber so richtig effektiv, also nicht zu vergleichen wie mit der Effektivität gegen die Sixers, die ein ganzes Viertel lang nicht wussten, was sie dagegen machen sollen, oder auch gegen die Bulls, die einfach nicht genug Shooting und Spacing haben, um das wirklich zu bestrafen. Und ja, offensiv, Bam war gut, vor allem weil er heute auch seine Jumpshots ganz gut getroffen hat. Der einzige Wurf, den die Heat halt konstant im Halbfeld bekommen haben, waren irgendwelche Fadeaways aus Post-Up-Situationen. Und die Celtics haben da auch nicht besonders viel geholfen, weil sie halt ihrerseits jetzt keine einfachen Dreier zulassen wollten. Für die Heat, die haben da ein bisschen, glaube ich, ihre Lektion gelernt in den letztjährigen Eastern Conference Finals, wo sie quasi aus der Serie geschossen wurden. Dann hatte Bam halt diese Fadeaways einfach nehmen können, oder auch Kevin Love oder auch Jaime Jaquez Jr., die sind ganz okay gefallen heute. Bam mit 24 Punkten, 6 Rebounds, 3 Assists, solides Spiel gemacht. Jaime Jaquez mit 16 Punkten aus 16 Shooting Possessions, war auch ganz gut, ist auch immer wieder physisch zum Korb gezogen, hat versucht, der Jimmy Butler so gut zu vertreten, wie es eben möglich ist für einen NBA-Rookie. Also Jaime Jaquez ist ein guter Basketballer, das sind jetzt auch keine Breaking News. Und ansonsten war es offensiv halt schon dünn. Und DeLon Wright hat im letzten Viertel nochmal kurz 5 Dreier reingeknallt, einfach alle getroffen, die er genommen hat. Deswegen wurde die Führung dann auch nochmal von 34 auf 21 Punkte runtergekürzt. Wird er nicht in jedem Spiel machen, aber bisher die letzten Games in der Postseason sozusagen, im Play-In und jetzt auch in Playoffs, da trifft er seine Dreier sehr gut. Ich bin weiterhin sehr angetan vom Spiel von DeLon Wright. Kevin Love fand ich auch stark in den wenigen Minuten, die er gespielt hat. Tyler Hero, ja, die Celtics Defense ist nicht die Bulls Defense. Newsflash, heute sehr ineffizient, 11 Pünktchen aus 13 Shooting Possessions, 3 von 9 von Downtown, also musste halt viele Pull-Up-Jumper nehmen, was ja zu erwarten war, und hat die jetzt heute halt nicht so besonders gut getroffen, wurde auch geblockt und hat einfach Schwierigkeiten gegen die langen Defender der Celtics irgendwie zu scoren und dann Foul zu ziehen, heute keine Freiwürfe, gar nichts. Und Tyler Hero ist halt die erste Ballhandling-Option in diesem Team hier, ohne Jimmy Butler. Caleb Martin konnte die Eastern Conference Finals der letzten so auch nicht replizieren. 0 von 4 von Downtown heute. Da gab es noch eine Szene, da hat er beim Kampf um den Rebound Jason Tatum so in der Luft erwischt. Der hat sich gedreht, ist auf den Rücken geknallt. Dann gab es dann kurze Rudelbildung, aber Caleb Martin wollte sich eigentlich nur entschuldigen. Das war auch nicht dirty oder so, sondern ist einfach ein bisschen dumm gelaufen. Das ist hier vielleicht noch erwähnenswert. Jovic hatte ein paar ganz coole Szenen in Transition oder ist mal aggressiv zum Korb gezogen. 10 Punkte gemacht, 6 Rebounds. Hayward Highsmith wird weiterhin ignoriert. An der Dreierlinie 4-3 genommen, keinen einzigen getroffen, muss aber spielen, weil irgendwer muss ja die Jays auch verteidigen, was Hayward Highsmith halt so mit am kompetentesten machen kann von allen Spielern. Duncan Robinson wurde wieder eingesetzt, 15 Minuten gespielt, aber ja, konnte dem Spiel jetzt heute auch nicht seinen Stempel aufdrücken, wie noch letztes Jahr in den Conference Finals. Hast du noch was zu diesem Matchup, zu diesem Game, zu irgendwelchen Spielern?
Jetzt keine bahnbrechende Beobachtung von mir. Noch ein bisschen was zu Heat Defense, da habe ich noch eins dazu. gesagt, du hast ja schon angesprochen, dass wir wenig Zone gesehen haben. Das war für mich jetzt auch ein Zeichen, dass die Heat ja logischerweise einfach sehr viel Respekt vor dem Shooting der Celtics haben. Ich bin gespannt, ob man nicht doch ein bisschen mehr Zone spielen wird im Verlauf der Serie. Aber heute war es einfach so, selbst in Man-to-Man haben die Heat ja relativ wenig geholfen. Also sie haben maximal mal gestuntet oder mal ein bisschen gedickt, also sind da in die Gaps reingegangen. Aber es war schon so, dass die Shooter einfach sehr respektiert haben. Das ist halt so schwierig, dann die Celtics zu verteidigen, wenn sie einfach immer Platz haben. Sie können immer one-on-one zum Korb gehen. Wenn sie ziehen und du helfen musst, dann hast du sofort einen offenen Dreier. Und ich bin super gespannt, ob Spoelstra irgendwas finden wird im Verlauf der Serie, wie er die Celtics ein bisschen nerven kann. Wie er die Celtics einfach so ärgern kann, dass sie sich offensiv nicht mehr ganz so wohl fühlen und nicht alles so unglaublich leicht und perfekt funktioniert wie heute in dem Spiel, weil heute in dem Spiel war es einfach ein riesen Klassenunterschied. Die Celtics waren 2-3 Klassen besser an beiden Enden des Feldes und die Heat konnten überhaupt nicht mithalten. Wird wahrscheinlich auch für viele keine Überraschung sein. Das war ja vor der Serie klar, dass die Celtics hier der haushohe Favorit sind. Aber mal gucken, vielleicht gibt es irgendwas, was Spoelstra machen kann, dass diese Offensive wenn es nicht ganz so dominant ist, dass man nicht ganz so viele offene Looks bekommt. Ich weiß nicht was. Ansonsten würde ich nicht hier sitzen und mit dir Podcasts aufnehmen. Ansonsten würden wir gemeinsam mit Spo auf der Bank sitzen und uns überlegen, wie wir die Celtics stoppen können.
Ja, genau. Also ich finde, man hat schon gesehen, also was das Ziel ist der Defense. Das ist natürlich auch keine Breaking News. Also die Celtics irgendwie möglichst in die Midrange zu zwingen. Problem A war, die Celtics haben die Heat viel mehr in die Midrange gezwungen als andersrum. Mhm. Und die Celtics haben halt auch sehr gut getroffen, also aus der Floater Range 5 von 9 ist okay, vor allem auch weit überdurchschnittlich. Also Floater Range ist der Ligaschnitt irgendwie so im unteren 40% Bereich und 5 von 9 sind 55%. Und Long Twos, da kam dann natürlich auch nicht die Hilfe, um jetzt den Ball aus Jason Tatums Händen zu zwingen, wenn es so aussah, dann nimmt ihr gleich den Midrange Pull-Up. Aber die Celtics haben da heute auch 5 von 8 getroffen, das sind 63%. So, damit sind die Celtics dann natürlich zufrieden, aber das muss ja nicht in jedem Spiel so sein. Also das ist halt das Ziel, Low Percentage Shots zu erzwingen, auch wenn die Celtics die natürlich mit ihrem individuellen Scoring-Talent hochprozentiger treffen als das durchschnittliche NBA-Team, aber dass sie da vielleicht mal einen schlechten Tag erwischen. 39 above the break threes ist auch einfach nur insane, aber wenn du halt 46% davon triffst, dann hast du natürlich gar kein Problem. Ja, also die Chancen sind gering, aber gerade so der Run in der zweiten Halbzeit, also zum einen sind die Celtics halt, die haben heiß gestartet, direkt 9-0 und dann auch früh im ersten Viertel mit 14 oder 15 Punkten geführt und dachte man schon so, okay, das wird jetzt hier was ganz Übles und dann war aber mehr oder weniger der Vorsprung die ganze Zeit so 15 Punkte plus minus, bis irgendwann im dritten Viertel, habe ich gesagt, ja, die Celtics konnten sich aber noch nicht so richtig absetzen, da zu dem Zeitpunkt führten sie mit 17 und dann hat es irgendwie 5 Minuten gedauert und haben die mit 34 geführt, also haben die Führung mal kurz verdoppelt, aber das ist so lang einigermaßen knapp war, also dass die Führung nicht größer wurde, so über 2 Viertel oder sowas und auch am Ende sie nochmal drangekommen sind von 34 auf 13, das macht mir halt schon Hoffnung, dass es ein spannendes Spiel oder zwei geben kann in der Serie oder vielleicht sogar mehr, gerade in Miami, wo die dann vielleicht noch ein bisschen mehr angestachelt sind und vielleicht nochmal ein paar Turnovers forcieren, dann ja, kann ich mir weiterhin vorstellen, dass vielleicht die Heat 1 aktiv gewinnen und die Celtics 1 aktiv verlieren und dass die Heat immer noch auf ihre von mir prognostizierten 2 Siege kommen könnten, auch wenn es natürlich super schwer ist und es eigentlich ein Klassenunterschied ist, allein von der ja, Roster-Zusammenstellung, beziehungsweise das, was jetzt halt noch übrig ist, nachdem Butler verletzt ist und auch Terry Rozier, also der konnte immer noch nicht spielen, der fehlt auch weiterhin, seine Creation und sein Shotmaking könnten sie auch gebrauchen.
Ja, auf jeden Fall, also gerade im Halbfeld, ja, würden sie diese On-Ball-Creation einfach sehr gut vertragen, vor allem wenn Tyler Hero halt so spielt, wie er heute gespielt hat.
Ja, das, da könnten dann ein paar der Possessions an Terry Rozier übergehen, könnte man hoffen, dass wenigstens einer von beiden an dem Tag ein bisschen was draus machen kann. Okay, dann wären wir damit jetzt auch durch. Pacers Bucks fängt jetzt gleich an. Ich werde mir das auch noch reinziehen, aber du musst jetzt Feierabend machen. Ich werde da wahrscheinlich morgen noch solo was nachschieben, falls ich es schaffe. Ich muss mal gucken, bei mir ist der Tag morgen auch ein bisschen schwierig, da nochmal was aufzunehmen, aber ich werde es versuchen, mir beide Games jetzt noch reinzuziehen und dann morgen irgendwann im Laufe des Tages noch was dazu zu droppen. Es gibt auf jeden Fall am Dienstagmorgen eine Aufnahme dann von dir mit David, da bin ich eventuell dabei, aber zur Not könnt ihr das auch zu zweit machen natürlich. Ihr zwei werdet die Games von Montag auf Dienstag untereinander aufteilen, weil jetzt unter der Woche ist es ja so, da fangen die Spiele natürlich nicht zur Ortszeit in den USA mittags an, sondern erst abends nach Feierabend, damit auch die Fans sich das alle reinziehen können, in die Arena gehen können und so weiter. Und deswegen überschneiden sich dann da zwangsläufig die normalerweise 3 Spiele, die pro Nacht kommen. Deswegen müssen wir das dann da immer versuchen, ein bisschen aufzuteilen, damit wir es auch alles covern können bei jeden Tag NBA. Und das gibt's dann am Dienstagmorgen hier im Pod und auch wirklich in diesem Feed hier. Es gibt gerade deswegen auch keine News-Pods. Falls es irgendwelche Breaking News gibt, dann werden wir die in diesen Pods noch mit verarzten. Wir haben jetzt euch Verletzungsupdate zu Kawhi gegeben. Das war so die größte News seit Samstag, seit dem letzten News-Pod. Alles andere ist jetzt gerade nicht so super dringend. Und es wird jeden Tag jetzt erstmal bis Ende der Woche an dieser Stelle immer die Analyse der Spiele der Nacht geben. Dann seht ihr, was wir sonst so machen in den Supporter-Folgen. Bei jeden Tag NBA könnt ihr euch überlegen, ob ihr auch uns unterstützen möchtet. Zum einen natürlich, damit wir das auch nächste Saison noch weitermachen können, damit es jeden Tag NBA hoffentlich noch viele Saisons gibt. Und zum anderen, damit ihr vielleicht auf den Geschmack kommt und denkt, hey, ich würde euch gerne jeden Tag zuhören, während der Playoffs, vielleicht noch darüber hinaus, Richtung Draft-Coverage, Richtung Free Agency. Da wird es ja auch sehr viel anzuhören geben. Und das könnt ihr natürlich hören, wenn ihr den Supporter-Feed abonniert auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Ansonsten, falls ihr Bock habt, die Spiele auch zu schauen, sei es live oder on demand, dann kann ich euch den aktuellen Playoff-Deal empfehlen. Auf on.nba.com/jeden-lp, das ist unser Promo-Link, bekommt ihr den League Pass für die restliche Saison, also die gesamten Playoffs und dann noch Summer League. Ihr könnt euch da NBA TV reinziehen, die ganzen Dokus, die es da gibt, Classic Games und so weiter. Für insgesamt 17,99 €. Nicht pro Monat oder sowas, sondern insgesamt, ihr zahlt einmal 17,99 € und habt den League Pass bis zur nächsten Saison. Das ist ein sehr, sehr guter Deal. Ich packe euch den Link in die Beschreibung dieses Pods. Natürlich auch wie immer den Link zu Steady, falls ihr ein Abo abschließen wollt, um künftig auch alle Folgen zu hören, auch alle Folgen von der Regular Season noch nachzuhören. Über 300 Supporter-Folgen findet ihr in diesem Feed mittlerweile. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar dazukommen oder wenn ihr euch den League Pass über unseren Link gönnt zu diesem günstigen Preis. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.